der Laden musste zu, die Kinder waren zu Hause, Homeschooling musste gemacht werden. Und wer macht das denn? Das sind die Frauen. Wir müssen uns zerreißen in 100.000 Pieces und allen gehen mal davon aus, dass das alles normal ist, alles ist mal selbstverständlich. Aber das sind Frauen mit Träumen, die haben hart gearbeitet, um da zu kommen, wo sie jetzt sind.
Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zum Facebook Marketing Talk Nummer 47. Heute bin ich besonders gespannt, denn ich werde mit keiner geringeren als Silvi Meiss sprechen. Silvi kennt ihr vermutlich aus den Medien, ob als Model bei Otto, für Hunkemöller oder auch zuletzt ihren eigenen Kollektionen und natürlich als Moderatorin bei MTV, Let's Dance oder auch dem Supertalent. Als Kreatorin folgen ihr sage und schreibe 1,4 Millionen Menschen auf Instagram. Und selbst von einer Brustkrebsdiagnose ließ sich die Powerfrau und stolze Mutter nicht unterkriegen und besiegte die Krankheit. Und sie ist dementsprechend auch als Botschafterin für zahlreiche Charity-Organisationen wie zum Beispiel DKMS Live und Pink Ribbon unterwegs, wo sie sich für Betroffene und die Früherkennung der Krankheiten einsetzt. Seit Anfang 2020 ist sie auch CEO ihrer eigenen Mediaagentur Meiss Media. Und heute möchte ich in erster Linie mit der Unternehmerin Silvi Meiss sprechen. Und zwar darüber, wie sie es schafft, neben einem Leben der Öffentlichkeit auch noch Unternehmen zu führen, warum Female Empowerment ihr besonders wichtig ist und was sie selbst tut, um Frauen mit eigenen Businesses zu motivieren und zu unterstützen. Und was sie natürlich in dem Kontext Gründerinnen rät. Und was es mit ihrem Engagement für die Facebook-Initiative Gründerinnen statt auf sich hat. Denn wir sind sehr stolz, Silvi als Schirmherrin gewonnen zu haben. Und wie genau digitale Kanäle Gründerinnen dabei unterstützen können, dass ihre guten Ideen auch gefunden werden. Und ich glaube, daraus ergeben sich schon ganz, ganz, ganz viele tolle Geschichten und Themen. Und jetzt ganz viel Spaß im Facebook Marketing Talk Nummer 47. Hallo und herzlich willkommen, Silvi. Ich freue mich so sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist, ne?
Hallo, also danke, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Ich muss sagen, ich habe mit ein Lächeln auf mein Gesicht diese Introduktion angehört, weil ich realisiere mich immer nicht, was alles schon abgelaufen ist, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass ich gerade anfange.
Das finde ich spannend, aber du hast ja auch so viel gemacht, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und
es ist unglaublich, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, it's just getting started.
Ja, vielleicht ist das ja auch schon ein super Einstieg, Silvi, weil die meisten kennen dich natürlich tatsächlich als öffentliche Person, als Celebrity und haben da eine sehr spezielle Wahrnehmung, vermutlich auch aus der Moderationsrolle heraus, aus diesen Entertainment-Rollen heraus. Aber Silvi als Unternehmerin, ich muss da ganz offen gestehen, ich wusste natürlich, dass du unheimlich aktiv bist. Allerdings war mir auch nicht gewahr, dass du so viel tatsächlich im unternehmerischen Bereich machst. Vielleicht fangen wir da einfach mal an. Sag mal, wie viele Unternehmen hast du eigentlich?
Ich habe 3 Firmen tatsächlich. Eine Firma bin ich natürlich als Person des öffentlichen Lebens, ist da richtig untergebracht. Dann hat eine Firma hat alle meine Lizenzen, ne? Die Kollektion, die ihr alle kennt, die wir machen, etc. etc. Und dann der dritte Firma mache ich zusammen mit meiner Partnerin Marina Coburger. Das ist eine Medien- und Produktionsfirma. Ja, und das ist natürlich ein ganz spannende 3 Firmen, weil ich glaube, das war die beste Entscheidung, die ich treffen könnte, als unabhängige Frau, um soweit es geht, die Kontrolle in eigene Hand zu nehmen.
Ja. Du hast es ja zu Eingang in unserem Warm-up-Gespräch, das haben die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht mitbekommen, aber du hast aber gesagt, du hast keine Business-Ausbildung, aber bist Unternehmerin, was ich ja mega stark finde. Was waren denn eigentlich für dich so die essentiellen Erkenntnisse, weshalb du, sag ich mal, das Zepter selbst in die Hand nimmst? Du sagst 3 Geschäftsbereiche, ja, und du machst es einfach selbst. Was waren die Impulse, was gehört dazu?
Also ich glaube, das ist einfach ein Gefühl, ein Wahrnehmen in sich selbst, was möchte man im Leben? Und ich denke, da fängt alles mit an. Und ich wusste ganz klar, was ich wollte. Am Anfang wollte ich eine Fernsehkarriere aufbauen. Ich wollte, ich hatte noch nicht die Gedanke, ich werde irgendwann ein eigenes Brand. Aber ich wollte in diese Mediengesellschaft, wollte ich wollte ich groß werden. Ich bin aber von Persönlichkeit nicht derjenige, die sagt, okay, ich halte einen Manager an der Hand, wie das oft so geht, und folge ihm. Na, früher war das immer Männer. Und ich war als Frau immer bewusst, was ich selber erreichen konnte. Und ich wollte es selber entscheiden. Deswegen war das, glaube ich, der erste Schritt, um zu sagen, Mice Enterprise ist mir wichtig zu gründen, um selber dafür zu sorgen, ich als Person, das öffentliches Leben, entscheide über meine Karriere, meinen Weg, welche Verträge da verhandelt werden und wo es hingeht. Und ich denke, damit hat alles angefangen. Dann war mir plötzlich bewusst, hey, ich bin Sylvie Mice, ich kann eine Brand sein, ich kann ein Unternehmen gründen, wo ich wirklich sagen kann, okay, ich kann Kollektionen rausbringen. Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich viele A-Level Brands, Corporations hatte, schon früh in meiner Karriere. Und wenn wir dann umstellen auf Influencing, wie wir das jetzt gerade kennen, da ich ganz früh schon der Person war, die Verträge bekommen hat von großen Brands wie L'Oreal, wie Hunkemöller damals, wie Philips, wie Gillette. Das war eigentlich der Anfang von Influencing, denke ich, weil die haben gesetzt auf eine Person wie ich, was später dann, was wir gesehen haben in der Influencing World, verteilt worden ist über ganz viele Leute, wo wir jetzt wieder sehen, dass die Tendenz ist, dass die Brands wieder setzen auf eins oder zwei große Namen. Und in dieses Prozess von damals very old school Celebrity zu werden und dann alles mitzunehmen, zu gründen, die Firmen, zu einer Produktionsfirma, die wir jetzt haben. Es ist ein Prozess, aber es ist auch ein Glauben an sich selbst, um dann die nötigen Schritte zu machen.
Ich finde den einen Gedanken ja ganz stark, den du ja jetzt auch schon geteilt hast, sich selbst als Marke zu verstehen, wenn man halt Celebrity ist.
Ne? Richtig.
Wenn man über Diversifikation nachdenkt, was mich auch total beeindruckt hat, ist ja die Geschichte von Dr. Dre mit Beats. Ja, das liegt natürlich nahe. Ne? Ich meine, er hat natürlich eine Musikkompetenz, er hat eine Producer-Kompetenz, aber daraus halt so eine Geschichte zu schreiben, das fand ich, wie man in der Hip-Hop-Sprache sagen würde, verdammt fett. Ja, ähnlich wie bei dir natürlich.
Mega fett. Aber
sag mal, mega fett. Du hast eben auch gesagt, du sprichst von damals. Ja, so lange ist das ja nicht her. Welche Zeitspanne meinst du denn, wenn du von damals sprichst, bis heute?
Wenn ich von damals spreche, kann ich nur sagen, ich habe meine Fernsehkarriere bei MTV quasi angefangen in Holland. Und ich denke, da war mir schon bewusst, dass es mir nicht so gut gefällt, immer mal abhängig zu sein von irgendeiner Laune, von irgendeinem Boss bei einem Sender bis zu einem Manager, der denkt, okay, das Püppchen nehme ich mal in die Hand, die zeige ich mal die Welt. Davon spreche ich. Ich habe das nie gemocht, ich mag das immer nicht. Ich mag es nicht, die Verantwortlichkeit, die man eigentlich für sich selbst hat, irgendwie in die Hände von irgendeinem Typen zu legen. Mag ich nicht. Und wie gesagt, dann sage ich, 2003 können wir jetzt mal drüber sprechen, bis 2021. Wo ich jetzt stehe.
Verstanden. Ich meine, das, was früher Marken ja gemacht haben, ist ja Testimonials gerne gewinnen, die halt als Marken Ambassadore rausging. Und im Prinzip ist ja das Influencertum heutzutage, wenn eine Marken zu Influencer-Kooperation stimmt, ja gar nicht strukturell so anders. Und dennoch hat sich unheimlich viel verändert. Was waren denn die wichtigsten Sachen, die du wahrgenommen hast, so 2003, jetzt bis 2021, weil wir haben ganz andere Strukturen gewonnen. Wie hast du diese Veränderung, die Journey wahrgenommen? Und was ist dabei wichtig für dich, damit man halt in der heutigen Jetztzeit erfolgreich sein Business betreiben kann?
Ich bin sehr dankbar, dass ich früh genug, vor dass es mit Social Media losging, ein tolles weibliches Team um mich geformt habe, mit wem ich zusammen den Übergang von klassisch Oldschool ohne Social Media, wo wirklich die Celebrity gefragt wird für einen X-Betrag an Geld, das Gesicht für eine Kampagne zu machen, ein Commercial zu machen für, und dann, wenn du Glück hast, das mehrere Jahre, dass ich das Glück hatte, eine Female Team um mich rum zu haben, wo der Übergang sehr flüssig gelaufen ist, wo ich offen war für die neue Welt, die gekommen ist. Wenn ich jetzt zurückschaue, weiß ich auch, und man kann darüber diskutieren, ob es Zufall gibt oder nicht, es war immer die Offenheit und der Spaß an der Arbeit, die wir gemacht haben, um Sachen zu probieren, Erfahrungen zu sammeln. Darum haben wir es geschafft, oder ich als Celebrity, den Übergang gut zu machen. Der Unterschied ist aber riesig. Und ich kann mir vorstellen, sicherlich andere Menschen, die auch über 40 sind, genau das Gleiche gemacht haben wie ich, aber nicht die 1,4 Millionen Follower auf Instagram haben und natürlich festhalten mit Krampf an bestimmte Jobs im Fernsehen, wo wir alle wissen, wie sehr die strugglen gerade, weil alles losgegangen ist und weitergeht. Und es ist ein Zug, der nicht mehr aufzuhalten ist. Und aber der Kontrast ist groß, weil es ist nicht so greifbar. Es ist klar, ist es manchmal stressig, wenn man davon ausgeht, dass eine Community, die man erstmal aus einer spontanen Entscheidung, ach, ich gehe auch mal auf Instagram, das ist doch witzig, bis zu das wichtigste Marketing-Tool zusammen mit Facebook überhaupt, wo man echt sich bewusst ist, okay, das ist mein Business, das ist der Grund teilweise, warum ich Geld verdiene heutzutage. Wo man früher das Gefühl hatte, na, ich bin die Moderatorin von dieser Show, ich bin bei einem Sender, das ist alles safe, aber die Wahrheit ist, das ist auch nicht safe. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn ich nur an die Celebrity Sylvie Mais denke, und ich denke, mit mir, vielen Kollegen geht es so, dass es uns sehr, sehr bewusst ist, wie schnell es hochgehen kann, aber auch wie schnell Sachen ablaufen und so weiter und so fort. Aber ich denke, es bleibt spannend, ja.
Es ist unheimlich viel Dynamik drin. Ich glaube, das im Mediengeschäft ist ja auch keine neue Weisheit, ja, sich alle 10, 20 Jahre das Rad dreht, ja.
Ja.
Speziell, wenn man halt Public Face ist, mit vielen Herausforderungen zu gehen hat. Aber da hast du ja super schnell und rechtzeitig den Schalter umgestellt. Wie empfindest du das bei den anderen Kollegen? Ist da der Schuss gefallen, wie man so schön sagt?
Es hängt davon ab. Ich muss sagen, dass ich in die glückliche Position bin und es ist nicht so, dass ich mich nur downgrade, möchte ich nicht sagen. Ich finde jetzt das richtige deutsche Wort nicht. Reduziere auf mein Alter. Aber klar ist es so zu sehen, dass wenn man jetzt Celebrity ist und 19, 20, 21 vielleicht angefangen hat auf YouTube. Ich meine, Shireen David ist ein gutes Beispiel. Wie toll die das umgesetzt hat, von der größte YouTube-Sensation zu sein. Anfangen zu singen, hat auch ihre Sache bei DSDS damals gemacht, hat das auch noch mitgenommen und guck mal, was die alles gemacht hat. Aber die ist natürlich
mega,
was 20 Jahre jünger als ich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, und das ist auch ein bisschen meine Persönlichkeit, ich bin so, ach, ich stehe einfach happy im Life, ich finde das witzig, ich mache das, ich schaue mal. Ich bin dann da nicht wirklich stuck in my ways. Und deswegen glaube ich, dass ich es geschafft habe, um diesen Schritt gut zu machen. Es kann natürlich sein, wenn man wirklich sich selbst nur sieht, ausschließlich als zum Beispiel eine Moderatorin, dass es sehr schwierig ist, dann den guten Schritt zu machen, weil dann kann ich mir schon vorstellen, dass man denkt, ja, möchte ich wirklich ich als klassische Moderatorin jetzt Influencer werden? So, und ich denke, da liegt natürlich auch ein Spannungsfeld, wie sieht man sich selbst? Ich bin offen. So, ich kann in mein Gefühl alles. Ob ich es
super
gut kann, ja,
finde ich eine starke Aussage. Right? Nee, es ist, was interessant ist für mich zu beobachten, ist halt mit vielen Gästinnen und Gästen, dass speziell bei den erfolgreichen Unternehmern dieser Doing-Faktor einfach
richtig
existiert. Ja?
Ja.
Just do it und einfach mal machen, dass diese Mentalität ganz, ganz entscheidend ist. Und auch offen mit Failures umzugehen oder mit Fails und sich davon nicht aufhalten zu lassen.
Absolut, ja. Das ist auch die einzige Weise, wo man wirklich leider lernt.
Ja.
Und dann ist es wirklich aufstehen, Krone richten und weitergehen. Und vor allem für Frauen, verlier nicht deinen Fokus, weil nur weitermachen.
Stark. Also bestätigst du halt auch etwas, was wir hier ganz oft halt als Gesprächsthemen hatten. Ne? Sag mal, wie viele Mitarbeitende hast du inzwischen? Wie groß ist die Organisation? Und wie gehst du damit um? Weil du bist auch, was die Zuhörerinnen jetzt auch nicht sehen können, ist also parallel zu dem Gespräch haben Silvi und ich eine Videokonferenz an. Sie ist in einem echt stylischen Hotelzimmer. Das war ironisch gemeint. Da wurde etwas fehlgebucht. Tut mir leid, Silvi, dass ich das als Anekdote hier erzähle.
Nee, aber das finde ich witzig, war so.
Du bist einfach unterwegs, ja? Du bist einfach viel on the run. Wie machst du das alles?
Absolut. Also, zurückkommt auf mein Team. Mein Team besteht aus 5 tolle Powerfrauen. Und zusammen schaffen wir das. Und während diese letzte anderthalb Jahre, und darum, ich möchte das nochmal erklären, wie toll das ist, wenn man es schafft, erstmal ein gutes Team um sich zu formen, dass es Mädels sind, die alle Boxen abfinken, also abchecken. Und das heißt, dass wir wirklich in dieses kleine Team die größte Produktion machen können. Und das war natürlich in die letzte anderthalb Jahre mit Corona unser absolutes Selling Point. Weil wo andere große Agenturen das nicht schaffen könnten wegen aller Restrictions, könnten wir in unsere kleine Bubble und natürlich oft ich als Gesicht die Kampagnen total produzieren, bis zu unsere feste Fotografin, die auch ausgewählt worden ist, alles von A bis Z so abliefern. Und das war natürlich eine enorme Win-Win-Situation. Ich liebe es, in ein kleines Team zu arbeiten, denn ich mag den absoluten persönlichen Kontakt, kurze Linie, Transparenz, ja, und für uns funktioniert das wunderbar. Klar kann ich es nicht ausschließen in die Zukunft, dass wir uns teilweise vergrößern werden. Ich habe auch volles Vertrauen, dass das so ist, aber wir werden, und ich glaube auch, da ist mein Partner Marita Coburger auch die Meinung, solange es geht, es so halten, weil es läuft wirklich hervorragend.
Super, jeder ist beteiligt, höchste Transparenz. Genau. Ich glaube, das ist auch für dieses Purpose-Feeling und dieses, ich fühle mich der Sache gegenüber connected, die wir hier machen, und kann Impact. Ja, das ist, du, das ist bei uns bei Facebook ähnlich. Ich meine, wir sind natürlich inzwischen eine viel größere Organisation, aber unser Augenmerk im Leadership und im Management, speziell halt, wie wollen wir die Teams empowern, ne? Da ist auch absoluter Fokus, dass wir den Teams völlige Freiheit geben wollen, halt wirklich Impact herzustellen. Ja. Das klingt so klischeemäßig, aber da geht es um Empowerment, da geht es um Accountability. Natürlich. Da geht es darum, dass du wirklich abgibst, auch als Leader. Und auch das Leadership-Verständnis änderst von, ich gebe hier mal Delegation hin zu, ich helfe Menschen wirklich, sich in ihrer Rolle erfolgreich zu entwickeln, also als Supporter. Weil man halt vielleicht mehr Erfahrung hat. Ne?
Finde ich großartig. Ist das bei euch ähnlich? Absolut. Ja. Wir haben auch unsere Aufgaben verteilt und unter unsere Mitarbeiterinnen. Und man kriegt bei uns, weil wir so ein kleines Team sind, eine riesen Verantwortlichkeit. So. Aber das gibt auch die Möglichkeit, erstmal für die persönliche Entwicklung, das Selbstbewusstsein, die Verantwortlichkeit und tatsächlich dieses Gefühl von Leadership. Jeder von uns allen in unseren eigenen Bereich. Und das ist natürlich großartig. Ich finde es so toll, dass ich, wenn ich sehe, dass wir angefangen haben, zum Beispiel mit der Person, der jetzt für unser Creative verantwortlich ist, dass sie angefangen hat, weil wir wollten natürlich eigenes Content kreieren für mein Feed, wo ich sage, jetzt shootet sie die größte internationalen Kampagnen. Wie großartig ist das? Und ist verantwortlich für das ganze kreative Teil, ist auch da im Sales eingebunden, weil wer kann das besser erklären als mein Creative Person? Ja, und das ist nur ein Beispiel. Genauso meine Mitarbeiterin, die verantwortlich ist für die Social Media Strategie. Eine junge Frau, völlig motiviert, komplett on point. Und ich bin so stolz auf mein Team, weil ich kann nur so professionell sein, wie mein Team es macht, um mich rum. Ja.
Finde ich ganz stark. Ich glaube halt auch, dass die Strukturen, die entstehen, die Art und Weise, wie heute gearbeitet wird, ohne Team überhaupt nicht funktionieren können. Ne? Also the team is the hero. Den würde ich auch. Hero. Ja, und stimme ich total zu. Und auch Diversität in den Teams, ne? Ich meine, du hast jetzt ein Female Power Team und ich finde das auch super als Kontrast, weil wir hatten einfach zu viele Teams, die halt nicht diverse genug waren. Ne?
Aber ich bin nicht gegen Männer. Ich möchte das nochmal wiederholen, weil ich finde, umgekehrt ist es auch nicht gut. Ich finde, man ist auch, ich meine, ja, ich habe ein Female Team. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass irgendwann mal ein Mann dazukommt. In der Background ist auch ein Mann da. Ne? Aber er ist nicht für die tägliche. Wir sind nicht mit ihm im Office. Aber natürlich haben wir auch unsere Advisors. Wir haben ein Legal. Wir haben, also das sind dann zufälligerweise Männer. Es ist das Netzwerk drumherum, die Unterstützung, die man braucht. Ich finde aber wichtig zu sagen, auch Female Teams sollen offen sein. Es ist nicht so, dass Männer jetzt böse sind oder so. Ne? Nur dass ich das mal gesagt habe. Mhm. Und das mag ich auch nicht, wenn das so krass schwarz-weiß sein soll.
Nee, vielen Dank nochmal, dass du das halt flankierst, aber so wärst du auch nicht rübergekommen.
Okay, sehr gut.
Und ich glaube, dass wir halt in der Diversitätsdiskussion halt eine zunehmende Balance finden, ja, nachdem es halt, aber man muss ja auch sagen, historisch halt nicht balanciert war. Ne?
Deshalb das auch ist auf, ja, absolut richtig. Ja.
Und deshalb ist das, glaube ich, auch super stark, dass du hier halt auch so ein Signal setzt mit einem engsten Umfeld, das halt Female Power Team ist. Ich finde stark, ne? Und sag mal, wenn du Geschäftsentscheidungen triffst oder Expansionsentscheidungen triffst, ich finde das ja so spannend, du hast ja zum Warm-up gesagt, du bist so people-oriented oder du hast HR gelernt, HR-Management. Und hast das aber so gesagt, ich habe ja gar kein Business gelernt. Ich finde persönlich ja, it's a people's business, ist eigentlich noch viel stärker ist als Punkt, als irgendeine kaufmännische Ausbildung. Wie gehst du vor? Wann entscheidest du, ey, das macht Sinn, das macht keinen Sinn, Geschäftsbereiche zu erweitern?
Also wenn es geht um Geschäft, dann habe ich absolut meine Partnerin Marina Koburger an meiner Seite. Sie ist eine enorm clevere, kluge Geschäftsfrau, Businesspartner, ist sehr, sehr, sehr an meiner Seite, wenn es geht um, wir denken uns alles zusammen aus, wir filtern zusammen. Sie, wenn es nur geht um die Celebrity Sylvie Mais, sie wird ihr Advice geben. Natürlich am Ende entscheide ich das selbst. Wie gesagt, ich war nie der Person am Händchen von einem Manager, der sagt, ja, ich gehe dahin, weil du sagst mir, nein, das nicht. Wenn es geht um unsere gemeinsame Firma, natürlich ist das immer irgendwas, was man dann zusammen bespricht und zusammen entscheidet. Und ja, was das angeht, bin ich absolut jemanden. Ich liebe es, so viel wie möglich Informationen zu sammeln und für bestimmte Sachen am Ende alleine für mich in meinem Herzen entscheiden zu können und andere Sachen dann zusammen das zu machen. Ja.
Also auch diese Neugier, die dich da natürlich auszeichnet, sich mit Dingen zu befassen, ja, und dann halt auch in Handlung umzusetzen.
Absolut.
Nicht ganz stark. Du sag mal, ein ganz kleiner Schwenk dann in einen anderen Themenbereich herein. Und zwar, du warst gestern mit unserer Vice President Central Europe, Angie Gifford in Leipzig. Ja, boah, ist das eine Brücke, die ich jetzt hier schlage.
Tolle
Hallo
Frau.
Angie. Ja,
ich war
mega.
So beeindruckt, wenn ich sie kennengelernt habe. Ich habe es jetzt auch gesagt, weil was für eine Powerfrau. So freundlich, so, ja, also ich habe es genossen, mal ein bisschen uns auszutauschen, zu quatschen, ja.
Ja, und wir haben ja eine gemeinsame Initiative, so, und die nennt sich Gründerinnenstadt. Wenn man das visuell sieht, den Schriftzug, dann ist die Idee auch klar, weil Gründerinnen und aber auch Gründerinnenstadt, das Wortspiel erkläre ich deshalb hier einfach mal ganz kurz verbal. Und Silvi, wir haben, ich habe es im Intro ja schon gesagt, wir haben dich als Schirmherrin gewinnen können und wir sind extrem glücklich darüber, by the way. Und du warst gestern in Leipzig. Was habt ihr da gemacht? Worum geht's in Gründerinnenstadt aus deiner Perspektive, bevor ich hier den Facebook-Werbetext ablese?
Genau. Also warum geht es? Wir waren gestern in Leipzig und der Grund war, das war der Kickoff von diese ganz tolle Kampagne. Wir wissen alle, seit Beginn der Pandemie haben die Innenstädte noch mehr als zuvor zu kämpfen mit Leerstand, mangelnde Kundschaft. Das wissen wir alle. Aber leider ist es dann auch noch on top of that so, dass Frauen überproportional davon betroffen sind, also Unternehmerinnen. Und wir sehen halt, dass die wirklich es schwierig haben. Die sind wirklich von der Krise noch viel mehr betroffen. Und Facebook und Instagram haben die tolle Initiative, jetzt Unternehmerinnen in Innenstädte extra zu unterstützen mit einem sogenannten Boost, Facebook Boost. Und gestern war der Kickoff. Drei Gründerinnen in Deutschland stehen eigentlich im Mittelpunkt. Ihre Produkte, ihre Dienstleistungen, aber vor allem ihre persönliche Geschichte stehen da im Mittelpunkt. Gestern waren wir bei einem ganz tollen Laden Eisenhower mit der wunderbaren Katharina. Und da haben wir ein ganz tolles Schaufenster revealed. Die hatten die Chance, mit einem ganz tollen, kreativen, high-level creative Frau zu arbeiten, die normalerweise für KDW die Schaufenster macht, na, dieses Level. Und die hat ein wunderbares Schaufenster kreiert. Und die Idee ist eigentlich, wie wir allen wissen, jetzt, dass die Sachen sich wieder öffnen, wollen wir natürlich, dass die Leute auch wieder in den Läden gehen. dass natürlich die Kombination analog und digital optimalisiert wird, aber dass wir uns bewusst sind, als Gesellschaft ein Zeichen an die Wirtschaft, ein Zeichen an die Politik zu geben, dass Frauen während der Pandemie wirklich und vor allem auch Mütter gelitten haben. Der Laden musste zu, die Kinder waren zu Hause, Homeschooling musste gemacht werden. Und wer macht das denn? Das sind die Frauen. Wir müssen uns zerreißen in 100.000 Pieces. Und allen gehen mal davon aus, dass das alles normal ist. Alles ist mal selbstverständlich. Aber das sind Frauen mit Träumen. Die haben hart gearbeitet, um da zu kommen, wo sie jetzt sind. Und ja, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das jetzt sage. Ich fühle das Thema so enorm, weil ich habe ein, ich hoffe, viele mit mir, ein enormes Gerechtigkeitsgefühl. Und darum war ich gestern da und darum freue ich mich so, eure Schirmherrin zu sein.
Vielen Dank. Das ist du, ich kriege auch Gänsehaut und ich bin auch das den Scope, den du aufmachst. Ne? Und natürlich geht es um Unternehmertum, es geht um Kleinunternehmen, es geht um Female Empowerment in diesem Bereich. Ja, genau. Aber auch die soziale Komponente und die strukturelle Komponente. Ne? Ich glaube, in der Pandemie haben vor allem verloren Kinder und dann natürlich Mütter und Eltern in dieser Situation. Das wird auch, glaube ich, unterschätzt.
Deswegen, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und wenn ich dann gucke, ja, Eltern, aber teilweise auch Frauen, die wirklich in eine Ecke geschoben worden sind, wo wirklich keine Hilfe da war, die komplette Verantwortlichkeit für Homeschooling und das totale Business-Teil, ja, wo war die Hilfe? Wo ist die Hilfe? Ja, und das total ist das Schwierige daran.
Das ist auch eine Diskussion, die wir noch weiterführen müssen. Ich glaube, dass sie auch noch nicht intensiv genug geführt wird. Und dementsprechend ist das auch ein Impuls, den wir hier mit Gründerinnen statt hier setzen wollen, bewusst auf diesem Thema. Genau. Und Silvi, wenn du dir das mal anguckst, also im Kern dieser ersten Kampagnenwelle von Gründerinnen statt steht ja dieses hybride Geschäftsmodell optimal zu spielen. Das heißt, wir haben einfach ja auf einer, wie soll ich sagen, exekutiven Ebene uns mit der Schaufenstergestaltung befasst, sowohl physisch als auch digital, weil das halt zum wie soll ich sagen, Kundenerlebnis dazugehört, dass inzwischen halt beides angeboten wird und helfen Unternehmerinnen, dieses optimal zu bespielen. Das finde ich schon eine ziemlich starke Initiative. Aber du, weil du auch selber als Mutter, als Celebrity, als Creator und Unternehmerin so viele Klaviaturen gleichzeitig spielst, welche persönliche Erfahrungswerte oder Tipps kannst du Kleinunternehmerinnen oder Unternehmerinnen, lass mal das Kleine weg, ja, Unternehmerinnen aus der Warte in diesem Kontext der Diskussion geben?
Also ich würde sagen, klar, es geht immer um die richtige Mischung zwischen Online und Offline. Und ich glaube, sicherlich während der Pandemie, während Lockdown, war Online die einzige Möglichkeit, to go out there, um dich zu zeigen an die Welt, um deine Zielgruppe zu erreichen, um eine gewisse Strategie weiterzuführen, während dieser Laden zu war. Jetzt, und hoffentlich bleibt das so, öffnet sich alles wieder. Und jetzt ist natürlich die ideale Situation, weil man da die richtige Balance findet. Man möchte natürlich mit ein normales, klassisches Schaufenster dafür sorgen, dass die Leute, die bei dir vorbeilaufen, so fasziniert sind, dass sie einfach reinkommen. Aber man soll weitermachen, was, glaube ich, während der Lockdown mit viele intensive Sachen angefangen ist, dass das Online absolut als Strategie sehr, sehr seriös mitnehmen. Und das heißt, setz dich auseinander. Was ist deine Zielgruppe? Was möchtest du erreichen? Wie kann ich die Menschen so faszinieren und inspirieren, dass sie bei dir einkaufen gehen? Und dieses Hybrid-Konzept, was wir alle natürlich wollen, weil das ist das Optimale. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man da sagt, hey, dafür muss ich einfach mich total auseinandersetzen. Und dabei kann Instagram und Facebook absolut helfen und machen sie auch, um das zu channeln und in die richtige Richtung zu bringen. Authentizität ist da unfassbar wichtig, weil was macht dich anders als der Rest? Das Angebot ist riesig. Ja, und ja, die Tipps, die ich da geben kann, ist einfach Selbstvertrauen zu haben, dran zu bleiben und auch die Wege zu finden, um dafür zu sorgen, dass da das richtige Content gemacht wird, dass die Leute auf dein Page kommen, weiterklicken, die Möglichkeit, um auch via Instagram das zu shoppen, das alles aufzubauen. Ja. Hm.
Vielen Dank für die Tipps und auch das spiegelt sich wieder Just Do It. Ja. Mach den richtigen Content. Ich finde es auch ganz stark, was du zu Eingang gesagt hattest, dass du den Content oder die Agilität hattest, in dem Lockdown mit so einem kleinen Team sehr agil, hochwertigen Content zu machen. Ja. Das ist ja auch so ein Paradigmenwechsel, der stattgefunden hat. Früher musstest du, es gab so Produktionshürden, ne, und Kostenschwellen, die kaum überwindbar waren. Und die gibt's heute gar nicht mehr, ne?
Nee, aber es hat uns gezeigt, und das ist natürlich immer so, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und dann werden wir plötzlich gezwungen. Und jetzt ist es klar, es geht dann doch. Es geht dann doch, es geht in kleinere Teams, es geht für weniger. Manchmal auch schade, muss ich ehrlich sagen, weil es ist schade, dass manchmal auch immer wieder die Budgets gedrückt werden müssen, weil es kann immer günstiger. Aber trotzdem, es geht. Und das ist einfach ein Learning, was wir alle jetzt sehen und was wir auch als positiv mitnehmen können aus einer negativen Situation.
Ja. Total. Also ich bin ja auch eher ein Typ, ich vermute du auch, in einer schwierigen Situation gibt es auch wieder ein Upside und auch etwas, was du mitnehmen kannst. Und ich glaube, das haben aber auch viele in der Pandemie jetzt gelernt. Natürlich haben wir auch Schicksale, die Support brauchen. Es gibt, wir hatten ja eben auch das Thema die Elternsituation zu Hause. Das braucht mehr Visibilität und das ist noch nicht angekommen. Aber es hat auch viele positive Seiten gehabt. Wir sagen ja halt immer so, das ist die digitale Transformation. Zum Beispiel Deutschland ist ein sehr langsames, konservatives Land in der Beziehung. Also nicht in allen, aber in der Beziehung definitiv. Und selbst unsere, ich sag mal, traditionelleren Partner haben inzwischen jetzt diese Muskeln aufgebaut, ja, und auch die Teams aufgebaut, ne, sind immer noch nicht da, wo vielleicht unsere angloamerikanischen Kollegen sind, aber es wird besser.
Das glaube ich auch.
Wo lässt du dich eigentlich als Privatperson inspirieren? Wie hat sich deine Shopping Journey verändert? Wo holst du dir die Inspiration her als jemand, der sehr stilbewusst ist?
Also ich muss da sagen, und das ist nicht, weil ich jetzt Schirmerin bin für eine Initiative von Facebook und Instagram, dass Instagram und second of all Pinterest absolut the main inspiration für mich sind, weil das ist natürlich immer so, wenn man, wenn Instagram dich als User kennenlernt, dann kriegst du natürlich das angeboten, was natürlich zu dir passt und diese Vielfalt an Eindrücken, die ich kriege, das ist natürlich dort, wo ich meine Sache so raushole, wo ich denke, ja, das prägt mein Style, das möchte ich kaufen, so möchte ich es machen, so möchte ich mich anziehen. Ja, klar, ich glaube, die Inspiration, die ich früher als Teenager aus der amerikanische Vogue geholt habe, ja, hole ich jetzt aus Instagram.
Ja, was ja auch ein spannendes Thema ist, weil wir hatten relativ früh die Erkenntnis und da hat auch jeder am Markt zugestimmt. Ja, klar, so für High-Interest, Fashion, Lifestyle ist so eine visuelle Plattform wie Instagram, wie sie mal begonnen hat. Ja, das war ja die visuelle Plattform. Mhm. Irgendwie so ein No-Brainer, dass das funktioniert. Ne? Mhm. Und dann gab es aber auch so eine Diskussion, wie weit funktioniert das denn tatsächlich für einen Abverkauf? Und wir sehen ja, dass Commerce bei Instagram super getrieben wird, ja, was du ja auch bestätigst. Ja. Und dann ging es ja weiter sogar in Richtung, ja, funktioniert es aber auch zum Beispiel für Luxus-Brands? Ja, nein. Ja, und da war der Belief, ich weiß noch so vor 3-4 Jahren, nee, das will man haptisch erfahren, man will die Store Experience, ja, man möchte bedient werden. Aber das können die Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, die Silvia hat schon eben so weggenickt, das hat sich alles, ist alles obsolet, oder? Mhm. Oder das hat sich ja stark relativiert, also obsolet nicht, ne, aber.
Und was ich dann merke für mich, ich liebe immer noch das klassische Erlebnis von zum Beispiel ein Store mit Multi-Brands, wo man die Seele von zum Beispiel die Eigentümerin sieht, wie sie Sachen selektiert hat, was die Mischung ist. Das ist inspirierend. Wenn ich gucke, okay, ich kenne eine Marke und von die bestimmte Marke möchte ich diese Schuhe, finde ich das super bequem, dass ich zum Beispiel auf Instagram das mal anklicke, gleich zum Shop gehe und mir das bestellen kann. Da suche ich weniger diese inspirational feeling von, okay, ja, von die Jacke ist von die Marke, die Hose ist von die und die Schuhe oder die Clutch. Nee, da bin ich einfach, das ist so ein bisschen mehr, ja, ich will es nicht sagen, Clinical Shopping fast, aber das ist so, ja, ich möchte das, das bekomme ich, das ist easy, Checkout, I have it. Weißt du? Und nicht so sehr, ich möchte eine Experience im Sinn von, ich möchte mal alles erleben und so, aber das habe ich auch. Deswegen, es ist diese perfekte Mischung, was ich jetzt bemerke für mich selbst, weißt du?
Was natürlich dann halt auch idealerweise voraussetzt, speziell für die großen Brands, so ein konsistentes Erlebnis zwischen dem, was man digital hat und dem, was man physisch erfährt. Ne? Und,
ja,
was sie auch
ja aber man sieht auch an die Fashion Weeks, wie das jetzt alles nur digital ist. Die machen das größte Event mit einer Filmkulisse und ziehen das durch, obwohl jetzt auch so langsam wieder bisschen gelockert wird, Events auch wieder ein bisschen stattfinden. Trotzdem machen sie es eigentlich alle jetzt noch immer virtuell.
Ja, ja. Und das sind auch Sachen, die, das sind ja neue Erfahrungswerte und neue Learnings. Früher, wenn man zum Beispiel neue Geschäfts- oder Business-Kontakte aufgebaut hat, mir auch gesagt, so, das geht nicht per VC, man kann doch keine Telefonkonferenz machen. Das hatte auch dann mit so einem, das hatte auch so ein Anerkennungsmomentum, man muss ja hinfahren, um die Anerkennung auch zu zeigen. Das hat sich ja total relativiert, ne? Auch die Wahrnehmung von Messen und
ja,
und
Events. Klar, natürlich. Und jetzt auch das Thema Kosten. Sie sehen, dass es geht, wollen Sie dann später da wieder so viel Geld ausgeben? Ja, wenn ein Board-Meeting auch plötzlich über Zoom geht, müssen die nicht allen von allen Ländern eingeflogen werden und so ist es. Und das ist natürlich einerseits schade, weil ich finde, zwischenmenschlich fehlt irgendwas, wenn man, und sicherlich wissen wir, dass das notwendig ist, ja, was alles gemacht wird. Aber persönlich, ich vermisse, für mich persönlich vermisse ich ein Lächeln, ich vermisse einen Kontakt, ich vermisse einmal sprechen, ich vermisse hier mal meinen Arm zu nehmen. Das Zwischenmenschliche hat schon zu leiden. Ja.
Da gebe ich dir komplett recht. Ich glaube aber auch, dass wir da wieder einen Weg zurückfinden werden. Es sieht ja im Moment gar nicht so schlecht aus. Silvi, ich glaube, wir könnten stundenlang sprechen. Ich weiß aber, du hast einen Anschlusstermin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Deshalb muss ich ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Was mich aber total interessieren würde, du hast 1,4 Millionen Follower auf Instagram. Das ist schon ziemlich fett. Ja,
ja, ist fett, ne?
Wie hast du das aufgebaut? Wie machst du das? Und was ist wichtig dabei? Was kannst du teilen?
Also, ich denke, dass ich auf jeden Fall rechtzeitig angefangen habe, obwohl ich spät war. Witzigerweise, ich hätte bestimmt früher angefangen, hätte ich nicht in 2012, 2013 ziemlich hektische, heftige Schlagzeilenjahren, lasse ich es so sagen, wo ich wirklich nicht die Notwendigkeit gesehen habe, um mich noch mehr zu profilieren in der Presse. Ich war auf jeder Titelblatt wegen mein Privatleben. Deswegen, wenn sich das ein bisschen beruhigt hatte, so 2015, habe ich gedacht, okay, alle sind jetzt auf Instagram, das ist eine tolle Plattform, da gehe ich auch mal hin. Meine Freundin hat gesagt, Silvi, das musst du machen, das ist toll, da können wir ein bisschen Fotos. Blablabla. So. Hab das noch nicht als Business-Tool gesehen, gar nicht. Hab dann aber gemerkt, dass es schon toll ist, wenn man da ein riesen Following bekommt. Und habe gemerkt, dass ich mit meinen Fotos, mit meinen Feeds, dass das ziemlich gut ging. Und das ist alles sehr, sag mal, organisch gewachsen. Mit jeder neue Fernsehsendung, mit jeder Auftritt, mit jeder, ich sag mal so, Urlaub und Kollektionen und von die ganzen Produkten, die wir auf den Markt gebracht haben, bis zu Unterwäsche, bis zu Swimwear, bis zu alles, ging das immer schneller und schneller. Und dann, vor ein paar Jahren war schon klar, hey, this is really a business. Dieses Influencing, was ich am Anfang so quasi so von, naja, ich, das macht mir Spaß, das nehme ich einfach mit, ist ein Riesenbusiness geworden. Und diese 1,4 Millionen Follower, ja, sind ziemlich schnell und einfach gut gewachsen. Tipps, was habe ich da für Tipps? Ich denke, Content Creation funktioniert nur, wenn das authentisch ist. Und ich denke, wenn man meinen Feed sieht, weiß man, ja, das ist die Silvi. Und ja, kriege ich Kritik, absolut. Da muss das immer so perfekt sein und. Ja, das ist so, dass das ab und zu gesagt wird. Aber das bin ich. Und ich denke, Leute bemerken das und sagen dann auch, die Frau möchte ich folgen. Die hat witzige Stories, die hat mal tolle Reels. Das ist natürlich das Tolle an Instagram, auch als Plattform, dass da immer wieder neue Sachen reinkommen, die man nutzen kann, um sich selber noch besser zu zeigen. Weil ein Foto sagt viel, aber eine Persönlichkeit kann man noch viel mehr über Reels und IGTV natürlich machen.
Silvi, du hast ja unheimlich viel Erfahrung dann natürlich auch gesammelt, wie du sagst, wie man halt die Flowership aufbaut. Viel war instinktiv, was aber, glaube ich, ganz viele Zuhörerinnen und Marketingprofis draußen interessieren wird. Wie sieht denn für dich eine ideale Partnerschaft zwischen einem Creator und einer Marke aus? Was ist da wichtig?
Für mich ist wichtig als Creator für eine Marke, dass da eine Transparenz ist, dass man auch immer eine eigene Kreativität, Freiheit hat, um den Content zu kreieren, was zu einem passt. Aber natürlich möchte man auch von der Brand klare Anweisungen bekommen, was sie erwarten. Aber dass es immer ein Zusammenspiel ist, natürlich außer Frage, dass es eine Professionalität da ist. Heutzutage sicherlich, wenn ich jetzt zu meinem eigenen Job als Content Creator gucke, weil ich natürlich mit verschiedenen großen Brands arbeite, dass das alles super abgestimmt ist aufeinander. Es ist mittlerweile wirklich ein großer Puzzle, wenn man im Schedule guckt, wie man das alles unterbringt. Und auch, dass es natürlich immer eine gute Mischung ist zwischen eigenes Content und bezahltes Content, ne? Weil wir wollen natürlich nicht nur ein Feed haben mit bezahltes Content. Das ist auch wichtig zu sagen, wenn man als Influencer unterwegs ist, dass man da auch glaubwürdig bleibt als Person, dass man eine Persönlichkeit zeigt, die unabhängig von bezahltes Content ist.
Hm. Stimme dir komplett zu. Ich glaube, dass die richtige Balance um das authentische Markenbild auf der einen Seite, aber auch das authentische Creator-Bild wirklich konsistent und nachhaltig aufzubauen, dass das irgendwie balanciert sein muss und inhaltlich auch irgendwie connected. Ich glaube, nicht jeder kann jede Marke transportieren, ne?
Ja, genau das. Ja. Und das muss zu einem passen. Deswegen bin ich auch sehr selektiv, wenn es geht um Anfragen, um anzufangen, Content zu createn für eine Brand. Es muss wirklich zu mir passen. Ich muss wirklich das Gefühl haben, ich bin Fan und ich möchte, dass meine Follower auch sagen, wie toll das ist.
Ja, es muss real sein. Ich stimme dir total zu. Ja. Silvi, ich habe es ja eben schon gesagt, also ich könnte ewig mit dir plaudern, das macht totalen Spaß. Und du musst aber gleich weiter und deshalb komme ich jetzt zum Closing des Gesprächs mit dir. Ja. Und ich habe immer wiederkehrende Fragen, die sich wiederholen. Ja. Das hat Tradition bei uns hier in diesem Podcast. Ja. Und die würde ich auch natürlich gerne dir stellen.
Ja.
Die erste Frage wäre, was war dein größter Manager- oder Kommunikationsfail und was hast du daraus gelernt?
So, meine größte Fail war, ich war mal bei einem Basketballspiel und eine Person mit einem sehr, sehr großes Following hatte ein Selfie gemacht. Ich habe einfach da nicht dran geguckt, der hat es gepostet. Nächsten Morgen war das die größte Schlagzeile von Bild-Zeitung bis zu alles. Leider war an dem Tag, an dem Morgen, ein Posting geplant für eine Gesichtsmaske, für eine pflegende Gesichtsmaske, wo man sagt, so stehe ich morgenstrahlend auf mit dieser Maske, so. Leider war die Schlagzeile verknüpft an ein so, was hat Silvi gemacht, bla bla bla, not so positive. Das war wirklich so ein schlechtes Timing, also it was the worst of the worst of the worst. Und daraus habe ich gelernt, immer morgens die Bildzeitung zu checken, vor dass ich was poste. Da kann man nie verkehrt gehen.
So lustige Geschichte.
Ja.
Cool. Und die nächste Frage wäre, welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu der Expertin gemacht, die du heute bist?
Also meine Professionalität, mein Selbstvertrauen und mein Durchhaltungsvermögen.
Du bist mega diszipliniert, kann das sein?
Och ja, ich bin sehr diszipliniert. Ja.
Du, aber das ist eine der, ich finde das eine hervorragende Eigenschaft.
Aber witzig, dass du das auch so siehst. Kommt das so rüber?
Nee, aber ich habe dem Reaktionsteam ja gesagt, bevor in das Gespräch reinging, wir waren ja alle gespannt, wie es so wird, sind wir halt bei jedem Gast, aber bei dir halt besonders. Und ich habe gesagt, die ist garantiert mega diszipliniert, strukturiert, sonst kriegst du das ja gar nicht auf die Kette. Ja, weil ich bin selber auch ein extrem organisierter Typ und mache auch unheimlich viel neben dem Job noch. Und ich würde das nicht auf die Kette bekommen, wenn ich nicht einfach eine, Gott sei Dank, so eine intrinsische Disziplin und Struktur und Organisation hätte. Genau. Und du machst noch viel mehr. Ja, also.
Aber schön, dass du das auch so sagst, weil ich gehe auch immer davon aus, und das ist auch manchmal auch ein Problem, womit Frauen zu kämpfen haben, die Unterschätzung, dass ich immer denke, naja, es sagt eigentlich auch viel über die Leute, die das denken, weil wenn du wirklich mal clever nachdenkst, dann kann man nicht so doof sein oder so unstrukturiert sein oder mal so ein Püppchen sein, wenn man wirklich guckt, was einem macht, ne? Also.
Genau. Das ist eher so Unvermögen. Das Thema Facebook und Instagram. Welche Lösungen auf unseren Plattformen haben dein Business am meisten beeinflusst? Also, was funktioniert für dich am besten? Du hast ja gesagt, dass es für dich ein riesen Business-Kanal ist.
Ja, was für mich natürlich klar, die ganze Verknüpfung mit den Brands. Das Shoppen, also du musst es nur anklicken, da kann geshoppt werden. Natürlich sind das tolle Sachen, sicherlich für ein Business, wenn man das so machen kann. Das sind natürlich ganz viele andere Tools, die man bei euch benutzen kann, wo ich vielleicht noch keine Ahnung davon habe, aber das ist für mich, für mein alltäglicher Business, für wie ich das nutze, sind das schon die Sachen, die ich herausragend finde. Ja.
Super. Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun, besprechen?
Also, Mark Zuckerberg. Also, ich finde, da ist natürlich ein mega Visionär. Und natürlich würde ich diese Stunde benutzen, um da ein bisschen was Info zu von ihm zu bekommen, was er vielleicht schon mal weiß, was noch keiner andere weiß. Und dann glaube ich, dass ich ihm ein paar Styling-Tipps geben würde, weil ich glaube, da ist noch Luft nach oben.
Starke Antwort, die hatten wir noch nicht, aber ich finde es stark.
Da könnte ich noch mal helfen.
Du, ich finde es auf deiner Seite ikonisch, aber ich verstehe auch deinen Standpunkt. Natürlich aus Style-Gesichtspunkten oder aus einer Style-Perspektive ist es halt eine sehr spezifische, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, ja. Aber er ist.
Verstehe ich. Auch dafür kann ich das. Da ist nicht mein Boss.
Sehr gut. Silvi, ja. Das hat super. Vielen Dank für dieses mega Gespräch. Ja, die
sehr
Energie
gerne.
Hat sich nicht nur optisch hier für mich in der Videokonferenz hoffentlich transportiert. Das war sau stark. Vielen Dank.
Das war so schön. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, und bevor ihr hier abschaltet, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast schreibt uns auch gern per E-Mail an dasfacebookupdate@fb.com. Ich wiederhole alles in einem Wort, dasfacebookupdate@fb.com. Und wenn euch der heutige Talk gefallen hat, ich fand den spitze, abonniert gerne unseren Kanal und lasst mit uns natürlich auch eine Bewertung auf iTunes da. Bis demnächst und bleibt gesund. Tschüss.
Das Facebook Update, deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.